So, dann möchte ich mal recht herzlich einen schönen Abend wünschen. Danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Viertelstunde ist vorbei, die akademische Viertelstunde. Ich glaube, wir können anfangen. Ganz im Sinne des Slow-Gedankens haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen. Ein paar Leckereien gekostet hinten. Worum geht es heute? Um den Gastausführer Slow Food 2013, der jetzt präsentiert wird. Kurz zu meiner Person, ich bin der Philipp Braun. Ich leite den Verein Slow Food in Oberösterreich und ich bin der österreichische Vertreter von Slow Food International, jetzt gerade in den internationalen Beirat gewählt worden und darf Sie da heute ein bisschen durchmoderieren, die zwei Herausgeber, Georges de Rue und den Severin Corti.
Guten Abend. Ja.
Guten Abend. Wie läuft es ab? Wir werden kurz ein bisschen diskutieren und im Nachhinein sind Sie recht herzlich eingeladen, auch sich zu beteiligen, Wortmeldungen vom Besten zu geben und eine anregende Diskussion zu gewährleisten. Es sind viele neue Gesichter da, die ich noch nie gesehen habe. Kurz Slow Food, was ist Slow Food? Slow Food ist ein Verein, ein internationaler Verein, der vor 22 Jahren gegründet worden ist und sich für Genuss einsetzt. Wobei Genuss jetzt nicht pure Völlerei, Schlemmerei ist, sondern Genuss ist für uns die Schwester der Verantwortung. Das heißt, wenn wir etwas essen, etwas trinken, etwas konsumieren, dann sollten wir uns immer Gedanken machen, wo kommt es her, zu welcher Saison ist es angebaut worden, geerntet worden, unter welchen Voraussetzungen, wie sind die Arbeiter bezahlt worden, entlohnt worden, wie sind die Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt, wie schmeckt das Ganze. Das heißt, es geht sehr um einen verantwortungsvollen Genuss, es geht um Biodiversität, es geht um Handwerk, es geht um biologische Vielfalt und um Genuss, der Freude und Spaß machen soll. Es ist kein Verzicht, sondern es ist ein Mehr, wenn man genießt. Danke möchte ich sagen, danke an den Kepler Salon und Iris Meyer, die diese Räumlichkeiten da zur Verfügung gestellt hat. Danke an den Verlag, Anstetter Verlag, die dieses Buch überhaupt erst ermöglicht haben. Danke nochmals an die zwei Herausgeber. Danke an die Bauern und Verarbeiter, die uns da heute verköstigen. Köglerhof, Strasser, Kracker und Hofstettner Brauerei. Es gibt nach dem Anschluss nur die Möglichkeit, sich durchzukosten, beziehungsweise werde ich dann auch noch ein bisschen was erzählen oder die Verarbeiterbauern werden sich selbst noch kurz präsentieren, damit sie wissen, worum es dann geht und damit sie schmecken, um was bei Slow Food sich handelt. Danken möchte ich Ihnen als Publikum, weil Sie entscheiden ja eigentlich mit jedem Bissen, mit jedem Getränk, was Sie zu sich nehmen, mit jeder Konsumentscheidung, entscheiden Sie sich für diesen Lebensstil oder für den anderen Lebensstil. Das heißt, dass Slow Food überhaupt gelebt wird, dass es solche Bauern gibt, die nur Handwerk produzieren, dass es Wirten gibt, die nur ehrlich kochen, das hängt auch damit zusammen, dass wir als Konsumenten das dementsprechend wertschätzen und auch zu den Leuten hingehen, dass sie das weiter betreiben. Wenn wir uns jetzt für einen anderen Lebensstil entscheiden würden, für industrialisierte Lebensmittel, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so ausschauen, dann wird sich auch unsere Kulturlandschaft in einem ganz anderen Sinne präsentieren. Darum geht es bei der Slow Food Bewegung. Wir werden da sicher noch ein bisschen mehr erfahren im Laufe der Diskussion. Ich möchte aber jetzt die zwei Herausgeber mal vorstellen. Zu meiner linken Hand ist der Severin Corti, gebürtiger Ulmer, aber trotzdem.
Ja, geboren in Ulm. geboren wieder draußen.
ist Restaurantkritiker für den Standard, 66 geboren und auch Auslandskorrespondent gewesen in London. Zu meiner rechten Seite der Georges de Rue, in Paris geboren, ja. Aber auch Österreicher.
Franzose,
eigentlich Franzose mit einem wunderschönen österreichischen Dialekt. Ja. Also hat die Slow Food Universität in Italien besucht, absolviert und ist ebenfalls als Journalist tätig. Noch zum Sagen wäre, in den 2000er Jahren haben die zwei ein Lokal geführt in Wien. Das heißt, sie kennen auch die Seite von der, also sie kennen auch die Restaurants von der anderen Seite, von der Küche her, vom Service. Und schreiben nicht nur drüber, sondern kennen sie eben auch, haben sie auf einer Pike auch mehr oder weniger geführt. Was war überhaupt die Idee, der Hintergrund dieses Buch herauszugeben?
Naja, ich lebe jetzt in Italien seit 6 Jahren, aber ich fahre natürlich, wie wahrscheinlich viele hier, sehr gern nach Italien, schon seit sehr langem nach Italien. Und dort gibt es schon fast genauso lang, wie es die Slow Food Bewegung gibt, gibt es auch den Lokalführer von Slow Food, Osteria d'Italia, und mit dem reise ich eigentlich schon seit 20 Jahren in Italien herum und fahre da die meiste Zeit sehr gut damit. Und der wird eben von Slow Food herausgegeben und nach diesem Modell aufbauend haben wir uns gedacht, das wäre doch auch interessant, so ein System von einem Lokalführer auch in Österreich zu machen. Das ist der erste, der im Ausland erschienen ist.
Vielleicht ganz kurz zu, was der Osteria-Führer darstellt. Das ist ein Restaurantführer, der sich ganz stark auf die Regionalität der Küche bezieht. Also da geht's dann, da sind, glaube ich, über 2000 Adressen in Italien angeführt und da kommt nur rein, wer nicht nur, da genügt nicht ausgezeichnet zu kochen, sondern man muss sich wirklich den in der Region verwurzelten Gerichten widmen, die in den jeweiligen Gegenden traditionell gekocht wurden, oft auch nicht mehr überall gekocht werden. Und also es kann ein, sage ich jetzt mal, kalabresischer Koch in der Toskana noch so gut kochen, in den Führer wird er nicht reinkommen, weil da geht es eben darum, dass man wirklich toskanische Gerichte pflegt. Und diese Idee, dass man eine Region nicht nur, also dass man eine Region auch über den Gaumen erfahren kann. Dass man, wenn man als Reisender unterwegs ist, schaut man sich, will man einen Eindruck gewinnen und natürlich kann man auch einen Eindruck über den Gaumen gewinnen und wir wissen alle, das sind oft nicht die Schwächsten und oft die Bleibendsten. Und diese Idee ist eigentlich über den Carlo Petrini, den Präsidenten von Slow Food, an uns herangetragen worden. Der italienische Osteria-Führer ist, wie er sagt, das erfolgreichste Instrument, um die Idee von Slow Food von regional verwurzelter Küche zu transportieren. Das gibt es inzwischen in einer englischen und in einer deutschen Ausgabe, wird jeweils sehr erfolgreich verkauft jedes Jahr. Und er hat sich gedacht, Österreich als ein Land, das sowohl von deutschen Reisenden als auch von italienischen Reisenden sehr stark besucht wird, und ein kleines Land mit einer gewachsenen kulinarischen Kultur ist, wäre doch ein idealer Ort, um diese Idee über die Grenzen Italiens hinauszutragen. Und hat den Georg gefragt und wir haben sehr gerne Ja gesagt.
Wann ist das so entstanden, die Grundidee dann für Österreich? War das relativ rasch fertig oder hat das eine gewisse Vorlaufzeit dann gebraucht? Weil das ist jetzt die zweite Ausgabe, der letzte ist ja letztes
Jahr. Es hat eine Vorlaufzeit gebraucht, aber ich bin ja auf diese Uni gegangen, schon mit der Idee im Hintergrund. Ich habe meine Doktorarbeit über das Projekt gemacht, ne, auf der Universität.
Ja. Auch über sowas kann man diskutieren.
Das ist also, die Slogan-Universität. Deswegen setzt er sich da so drauf.
Das muss man sich auch nicht vergehen lassen.
Wir haben vorher Spaß gehabt, weil in Italien ist man noch schneller Doktor als in Österreich.
Dauert genau 3 Jahre.
Ja.
Und dann ist es relativ rasch gegangen oder
dann war
es relativ schwierig, Lokale zu finden? Also als Österreicher denkt man sich, Italien ja super, da gibt es an jeder Ecke schöne Lokale.
Ja, ich meine, Italien, man muss natürlich, die italienische Situation ist natürlich einzigartig, weil Italien natürlich ein sehr regionalisiertes Land ist. Ne? Da sind sehr große regionale Unterschiede und was manche Leute essen, wird 10 Kilometer weiter schon nicht mehr gegessen. Und die Italiener kennen ja auch ihre eigene Küche eigentlich sehr wenig. Also ihre Regionalküche, die kennen ihre Region, aber ein Piemontese weiß jetzt nicht unbedingt, was man in Kalabrien isst. Ne? Das heißt, das ist schon eine spezielle Situation in Italien, weil natürlich ein großes Land und so. Aber wir haben uns gedacht, dass eigentlich auch in Österreich große regionale Unterschiede sind, die natürlich interessant sind, aufzuwerten. Ne? Also ich weiß es von mir und mit dem Severin, wenn wir ja oft gemeinsam essen und wenn man da irgendwo hinfährt und dann kriegt man halt irgendwie auf 1000 Meter Seehöhe Jakobsmuscheln und Garnelen, das ist eigentlich nicht das, warum wir uns aus Wien hinaus bewegen. Ne? Und,
das ist auch nicht das, wofür ein Reisender nach Österreich kommt, damit er dann erst recht Garnelen oder was bekommt. Und gleichzeitig gibt es aber einen Haufen, also eine Fülle von regionalen Spezialitäten, die selbst in Österreich kaum bekannt sind. Also ich weiß nicht, ob jetzt hier bekannt ist, was ein Blutdommerl ist oder was Pinzgauer Bladeln sind oder was weiß denn ich.
Oder Wiener Schnitzel.
Ah, echt? Umgekehrt weiß man natürlich schon in Wien überhaupt nicht, was ein gescheiter Leberkäse ist. Ja. Wie wohl jeder hier bestätigen kann, oder? Und darum geht's. Darum ging es uns, dass man auf diese seit Jahrhunderten gewachsenen Traditionen und Spezialitäten hinweist und den Benutzern dieses Guides die Möglichkeit gibt, eben die Region auch kulinarisch auf eine Art kennenzulernen, wie es andere Restaurantführer vielleicht noch nicht so tun. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass es in Österreich einen Mangel an Restaurantführern gibt. Aber wir haben doch den Eindruck, dass gerade diese traditionelle Art der Gastronomie und diese wirklich in der Gegend verwurzelte eigentlich ein bisschen übersehen worden ist und auch in vielen Fällen Gefahr läuft, verloren zu gehen. Und wir versuchen, denen ein bisschen Wind unter die Flügel zu geben, würde ich mal sagen.
Wobei Regionalität allein ja kein Qualitätskriterium ist. Also das eine sind natürlich jetzt die Jakobsmuscheln und die Shrimps, die teilweise unter wirklich katastrophalen Bedingungen in Aquakulturen gezüchtet werden. Nein. Das ist das eine, die Regionalität, aber es ist, glaube ich, gibt es gewisse ethische Aspekte
auch. Natürlich, noch, also das mit der Regionalität ist natürlich ein Schlagwort, das immer wieder neu zu hinterfragen ist. Und es gibt natürlich auch Süßwasserfisch, der eigentlich unvertretbar ist. Ich meine, es wird heutzutage halt für jemanden, der sich mit Essen beschäftigt, immer komplizierter und komplexer, das Thema, wie kann ich irgendwie die richtigen Produkte kaufen, ohne irgendwie der Umwelt zu schaden. Es ist aber schon so, also wir sind schon drauf gekommen, dass diese Lokale die Regionalität jetzt ernsthaft betreiben und wirklich verstehen, worum es geht, dass die dann sich schon sehr intensiv damit beschäftigen. Und also die wissen dann schon auch ziemlich gut, wann Fischzucht nachhaltiger ist als andere zum Beispiel. Und das haben wir schon beobachtet.
Okay. Ja. Und es ist ja auch so, dass, ich meine, wenn man jetzt so mit einem Koch redet oder einen Koch reden hört, dann gibt es, glaube ich, mehr als 90%, die gleich einmal sagen, ja, die Regionalität ist so wichtig und wir kochen alles regional.
Das war aber nicht, das ist auch noch nicht so lang.
Ist noch nicht so lang, aber Tatsache ist, dass trotzdem in die Speisekarten in Österreich in der Mehrzahl sich auf eine geradezu gespenstische Art gleichen und dass diese Regionalität ja eigentlich eine zumindest nationale Regionalität ist, wo jedes Tiroler Wirtshaus einen Tafelspitz und ein Wiener Schnitzel haben muss, aber sich beim Graukäse kann man schon lang suchen, bis man welche findet, die damit arbeiten. Zum Beispiel, obwohl das zum Beispiel eine typisch Tiroler Spezialität wäre. Also es wird halt so ein Eintopf gerührt, der als Regionalität verkauft wird. Was wir auch geschaut haben, ist, dass wir Betriebe, die einen noch unmittelbareren Bezug zum Essen haben, als es nur zu verkochen, dass wir die ein bisschen auf die Bühne bitten wollen. Also Wirtshäuser mit eingeschlossener Fleischhauerei oder Höfe, die ein Wirtshaus angeschlossen haben, die selber noch Viehzucht betreiben, Wirtshäuser, die einen eigenen Gemüsegarten haben. Solche Sachen sind uns sehr wichtig, dass man, weil schon auch die Überzeugung herrscht, dass wenn man selber schaut, dass was wird, dann geht man mit dem in der Küche unter Umständen schon auch ganz anders um und versucht da auch alles rauszuholen. Während wenn man es nur beim Großmarkt bestellt, wir wissen alle, wie viel verschwendet wird, wie viel weggeworfen wird. Und Sachen, wo man selber das Jahr über geschaut hat, dass die auch gedeihen, zu denen hat man einfach einen anderen Bezug. Und das gehört unterstützt.
Also Saisonalität schränkt nicht ein, sondern fördert eigentlich gewissermaßen die Kreativität.
Unbedingt.
Und Regionalität ist nicht gleichzusetzen mit Nationalität. Das heißt, dass die Einflüsse, die kommen auf Grenzen überschreiten.
Auf keinen Fall, weil Küche eigentlich keine Grenzen kennt. Ne? Also Man kann ja das vor allem in den Grenzregionen beobachten, dass, dass viele Gerichte in Slowenien gibt es auch in Kärnten und in der Steiermark und Bayern, Oberösterreich sowieso. Also die Küche ist immer etwas, was irgendwie von Austausch und von Kulturweitergabe erzählt auch. Ne?
Linzertorte, was wäre die Linzertorte?
Ohne Zimt, genau.
Ohne Nelken.
Genau, ohne Gewürze, die eigentlich schon sehr weit herkommen.
Ja, genau.
Oder das Gulasch ohne Paprika, der ja eigentlich aus Südamerika kommt. Ja. Ne?
Es ist, weil gesagt worden ist, die Regionalität, man kriegt im Westen das Gleiche wie im Osten oder überall das Gleiche, es hängt ja damit zusammen, dass alle Leute oder viele Köche im Großhandel einkaufen und eigentlich nicht mehr selber kochen. Ist das ein Kriterium oder wieso?
Natürlich. Also wir schauen natürlich stark darauf, dass keine Abkürzer genommen werden und der Inviertler Knödel eigentlich aus dem Backerl kommt. Und ich glaube, das merkt man. Ich glaube, man merkt ja auch, wenn man auf eine Speiskarte draufschaut. Zu große Speiskarten sind immer verdächtig, würde ich sagen. Weil man sich ja ausmalen kann, was sich im Laufe eines Tages alles ausgeht und was sich eben nicht ausgeht und was gut sein kann und was dann nicht mehr so gut sein kann. Und diese Idee, dass jedes Wirtshaus alles bieten muss, hat sich eingebürgert, war aber früher überhaupt nicht so. Und das ist ja etwas, was man eigentlich unterstützen sollte, nämlich die Spezialisierung. Wir wissen alle, es gibt Wirtshäuser, die machen sensationelle Knödeln, aber bei der Sulz kannst du das vergessen. Da gehört Mut dazu, weil natürlich sich eingebürgert hat die Idee, dass sozusagen von der Tante über die Schwiegermutter bis zu den Kindern alle jederzeit alles vorgesetzt bekommen müssen, wenn sie in ein Wirtshaus gehen. Aber gleichzeitig wissen wir, glaube ich, alle von Reisen nach Italien zum Beispiel, dass es mit die schönsten Erlebnisse in Wirtshäusern gibt, die sich spezialisieren. Ein Wirtshaus, das nur Fleisch vom offenen Feuer bietet. Ein Wirtshaus, das nur regionale Nudeln macht und so weiter. Und das ist eine Form von Reichtum, die aber nicht als solche bei uns in den Köpfen mehr existiert und das zu unterstützen, wird uns gut tun, glaube ich.
Ich glaube, ein besonderer Reichtum ist auch, wenn der Wirt den Bauern kennt, der ihm die Sachen liefert, weil der einfach eine bessere Beziehung dann
hat. Ja, das ist natürlich.
Bauern, Gastronomen, weil je weiter das weg ist, das die Lebensmittel, desto anonymer wird das Ganze, desto weniger schätze ich es wert und desto eher wird es wahrscheinlich weg oder desto.
Richtig. Und das ist ja auch das Prinzip des dieses Lokalführers, dass Leute wie eben das Slow Food Convivium Linz, also dass wir davon ausgehen, dass die Linzer am besten wissen, welcher Wirt mit welchen Produzenten zusammenarbeitet, weil ja die Slow Food Mitglieder eigentlich wissen sollten von den Produzenten, insoweit die Produzenten nicht eh selber Slow Food Mitglieder sind, welcher Wirt ihnen ihre Produkte kauft. Und das ist ja, finde ich, die großartige Idee von diesem Slow Food Lokalführer, den die Italiener eben schon vor 20 Jahren gemacht haben und wir jetzt im zweiten Jahr, ne?
Weil ihr seid mehr oder weniger die Herausgeber.
Genau,
also geschrieben haben, also wenn man reinschaut, sind ja 50 Rezensenten drinnen.
Ja.
In dem ganzen Gastausführer, weil, wie du sagst, die Linzer oder die Waldviertel oder Vorarlberger wissen natürlich am allerbesten, wo es recht gut zum Essen
ist. Weil die den Draht zumindest zum Produzenten haben und der Produzent ihnen natürlich sagen kann, wo er hinliefert. Ne? Also das
ist ja auch das ein besonderes Merkmal von Slow Food, dass das eine Grassroots-Bewegung ist. Also da gibt es Engagierte in allen Regionen und mit denen wir großartig zusammenarbeiten, die sich freuen, dass sie gebeten werden, für nicht sehr viel Geld diese Tests zu machen, diese Rezensionen zu schreiben und darzustellen, was ihre Region kann und wo sich's lohnt, Station zu machen. Und das funktioniert eben, das ist unbezahlbar. Das ist eine Form von Engagement, die gelebt wird und die sicherstellt, dass da auch wirklich die spannendsten und besten Wirtshäuser, die für das stehen, was die jeweilige Region zu bieten hat, drin sind.
Ist das halt der Grund, dass man sich da so ein bisschen abgrenzen kann zu anderen Gastronomieführern? Es gibt ja einige.
Natürlich.
Aber man, soweit ich weiß, ist das der Bestverkaufte gewesen letztes Jahr.
Heißt's, ja.
Und wie grenzt man sich ab da eigentlich? Naja, weil es ja so eine Fülle gibt.
Oder wie gesagt, es geht ja uns eben nicht ums Essen, um die Qualität des Essens allein, wie das bei den meisten Restaurantführern der Fall ist. Da geht es darum, dass man gut isst. Sondern natürlich ist gut zu essen wichtig, aber eben diese
Grundvoraussetzung.
Eine Grundvoraussetzung, aber der ganze Unterbau, die Geschichten, die hinter den Produkten stehen, die verarbeitet werden, hinter den Rezepten, hinter wie das in seiner Gegend alles verankert ist, macht eigentlich dann eben das Erlebnis aus, glauben wir, in dem Sinne, wie eben gut nicht mehr nur gut schmeckend ist, sondern gut etwas ist, was eben irgendwie etwas unterstützt auch, ne? Und eine gewisse Geisteshaltung und Einstellung zum Leben, zur Natur, zur Umwelt.
So also Wertschätzung gegenüber den Pflanzen, gegenüber den Tieren, gegenüber den Menschen, die arbeiten halt in den Betrieben.
Ja, man darf ein wichtiger Punkt, ja, absolut.
Man darf ja nicht vergessen, dass Essen ja auch irgendwie ein Bezug zur Natur ist. Nicht? Also Essen alleine, jetzt mehr das Kaufen und das Unterstützen, natürlich also der kommerzielle Aspekt, aber was ich mir im Mund stecke, wird ja zu mir. Das heißt, da ist ein Naturbezug, ne? Und ich bin jetzt nicht der große Naturmensch, aber das ist natürlich schon meine Art, mit Natur umzugehen, ist eben über Produkte, die Erde halt hergibt, ne?
Und ein weiterer Unterscheidungsmerkmal zu anderen oder zu den meisten anderen Restaurantführern ist, dass wir ja ganz bewusst davon absehen, zu werten und Punkte zu vergeben und das sozusagen in ein Notensystem einzukasteln, was durchaus seine Berechtigung hat. Also ich möchte es überhaupt nicht in Frage stellen. Es muss den Besten geben oder den man zum Besten
naja,
führt.
Kann man, das hat schon auch diskutiert.
Ja, wobei das ist ein sehr erprobtes System, das gut funktioniert. Uns geht es ja jetzt nicht darum, da den Besten rauszusuchen, sondern eben wer da reinkommt, ist schon mal gut, steht schon mal für seine Region und das ist die Idee, um die es geht sozusagen. Wir wollen wie ein Reiseführer, ich kann es nur nochmal sagen, da werden Attraktionen, Sehenswürdigkeiten, Schmeckwürdigkeiten dargestellt, die den Umweg lohnen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es keine Wertung gibt, dass es eben der Beste, der Beste, der Drittbeste,
ja.
Weil das
ja.
Für den einen ist das, für den anderen
Test. Natürlich.
Und es gibt die Schnecke, ein, ja, es gibt ein Symbol, das besonders lokale Auszeichnungen, die besonders diesem Geist entsprechen, aber das ist auch mehr jetzt als Motivation gedacht, als Wertung. Das heißt nicht, dass die Schnecke haben jetzt besser sind als die anderen, aber es soll eine Motivation geben, um
ja, ich meine, natürlich gibt es in jeder Region ganz außergewöhnliche Betriebe und auf die nicht hinzuweisen wäre ja auch
ja. Kurzsichtig. Gibt es Lokale, die gestrichen worden sind von der ersten Ausgabe?
Es sind
ein paar weniger, ja.
Mhm. Ja. Und wieso?
Weil das warst du wahrscheinlich besser. Ich weiß nicht, ich gebe da die Frage zurück. Also habt ihr in Oberösterreich was gestrichen? Aha. Welches?
Ja, in Oberösterreich hat es eins gegeben, welches gestrichen worden ist.
Ja, warum ist es
schlecht? Es hat sich einfach in eine andere Richtung entwickelt und die einfach nicht mehr tragbar war mit den Gedanken von Slow Food.
Ja, es gab in Salzburg auch eines, das war ein tolles Gasthaus und das ist jetzt ein Bierlokal mit Sperrips und Chicken Wings und Pommes frites Korn.
Also es ist natürlich so, das Lokal, der Koch ändert sich, das Personal ändert sich und dementsprechend...
Es gab auch ein Lokal, wo ich einige Zuschriften bekommen habe in Niederösterreich, wo uns mitgeteilt wurde, dass da zum Teil extreme Wartezeiten, unfreundliches Personal.
Also da ging es um die Qualität.
Eine Speisekarte, die nichts mit dem zu tun hatte, was im Führer versprochen wurde. Dann bin ich hingefahren, habe es mir angeschaut, habe das genauso auch erlebt. Also warum das jetzt so war, wird zu weit führen, aber natürlich tut sich im Laufe eines Jahres in einem Wirtschaftsbetrieb vieles, und ob da jetzt da das Koch weggegangen ist oder was immer.
Aber natürlich auch Lokale, es gibt auch eine Kategorie von Lokalen, die eigentlich gar nicht da drinnen sein wollen, also die auf was anderes abzielen, die wollen nicht in diese Kategorie kommen, die streben nach aus ihrer Sicht höherem. Hm. Die servieren halt irgendwie Amuse-Bouche und ein Glas aus Champagner. Also die wollen da, die streben was anderes an, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Müssen ne? die Lokale aber was zahlen, dass sie hier drinnen sind?
Nein, natürlich nicht. Also
nicht so wie in anderen.
Noch eine Frage, die ich dir zurückgebe. Mir zahlen sie nicht.
Was sind so die Grundkriterien, nach denen man urteilen kann, ob ein Lokal jetzt drinnen ist oder nicht? Gibt es da so einen gewissen Raster? Ich weiß ihn aber vielleicht.
Naja, man muss auch sagen, das ist in Wahrheit, das war schon, wie ich angefangen habe, mich mit der Idee zu beschäftigen. In Italien, wie gesagt, gibt es eine viel verankertere Kultur des regionalen Essens. Also da, wo ich lebe, in Piemont, wenn du da jetzt ein Gasthaus hast und einen Meeresfisch servierst, dann fliegst du mit Garantie raus. Obwohl das Meer 70 Kilometer entfernt ist von uns. Ne? Weil das nicht in Piemont wird, die haben nie Meeresfisch gegessen.
Eingesalzene Sardellen, die konserviert sind, dafür, dass man sie.
Aber frischen Meeresfisch, die Tradition gibt es in der piemontesischen Küche nicht, und die Italiener sind da sehr radikal, der wird rausfliegen. Ne? Bei uns ist das ein bisschen problematischer, weil es gibt Lokale, die kochen sehr, sehr gut und sehr nach unseren Kriterien und nach unseren Ideen. Und die haben dann halt trotzdem ein Branzino drauf, ne? Auf der Karte. Und es ist natürlich die Frage, wie weit kann der gehen oder wie weit kann man sowas tolerieren, oder ich bin mir sicher, ist jetzt auch bei dieser Problemstellung standen oder nicht. Manchmal.
Ja, dann hat sich die Problemstellung nicht ergeben noch.
Es ist ja dann, wir reden dann von einem Wirtshaus, das irgendwo am Land ist und sich, sagen wir mal, der Innviertler Knödelkultur in beispielhafter Weise widmet. Gleichzeitig ist es aber vielleicht ein kleines Dorf, wo die Leute aus dem Dorf auch essen gehen wollen und sollen. Und das muss man ja auch unterstützen, dass die nicht jeden Tag Innviertler Knödel essen wollen. Wie wir, die wir vielleicht einmal im Vorbeifahren das kosten wollen, muss man ja auch verstehen. Ja,
also ein bisschen Flexibilität ist in Österreich, glaube ich, halt mehr Voraussetzung als in Italien, ne, in diesen Belangen.
Ja, das ist ja, ich meine, dazu kommt ja auch, dass der Italiener ja ein bis zur Borniertheit eifersüchtig lokal essender Mensch ist im Allgemeinen. Also in Wahrheit weiß nur die eigene Mama, was eine gute Pasta ist, und schon im nächsten Dorf warten die Barbaren, um aus ihr einen Horror zu machen. Und da kann sich dann natürlich so eine unheimlich vielfältige und bis heute florierende gastronomische Kultur entwickeln. Wir schauen gerne mal über den Tellerrand hinaus, was viel Gutes hat, aber natürlich auch dazu geführt hat, dass etliche Traditionen stark bedroht oder auch schon verschwunden sind.
Die Leistbarkeit ist, glaube ich, auch ein Kriterium, oder?
Leistbarkeit ist ein großes Kriterium, weil, wie gesagt, es geht um so ein Gesamterlebnis, und ich bin auch froh, dass die Italiener, die ja dieses Modell, wie gesagt, kreiert haben, das sich schon damals ausgedacht haben, weil heute ist ja diese Regionalität auch in der Spitzengastronomie sehr angesagt. Also es gibt ja kaum mehr Köche in der Spitzengastronomie, die nicht behaupten, dass sie nur mit regionalen Produkten arbeiten. Und Das ist natürlich auch, wie gesagt, das ist auch willkommen, das ist löblich. Es ist nur, dass wir davon ausgehen, dass eben ein Lokal auch in einer gewissen Volksnähe der Regionalkultur sich bewegen soll. Also wir interessieren uns nicht so sehr für Lokale, die jetzt mit regionalen Produkten arbeiten, aber nicht erschwinglich sind für Leute aus der Gegend.
Das ist 35 Euro für ein
Dreigangmenü. 35 Euro für ein Dreigangmenü.
Genuss sollte, also demokratisch, also jeder soll sich das leisten können.
Es soll sich jeder leisten können, es sollen sich auch die Einheimischen dort einfinden. Also unsere Idealvorstellung des Gastes ist eins, wo Einheimische kommen und wo auch der Reisende eben zufriedengestellt ist. Nicht eins, das nur für Leute ist, die jetzt extra wegen am Essen dorthin fahren, weil man dort so gut isst und das aber sehr teuer ist und die viel Geld bereit sind auszugeben für ein gutes Essen.
Wieso ist der Gastgeberführer auf Slowenien und Südtirol erweitert worden?
Ja, weil wir eben denken, wie ich vorher schon gesagt habe, dass diese Nationalgrenzen in Sachen Kulinarik sowieso nie eine große Rolle gespielt haben, immer weniger spielen. Also ich weiß,
unsere Küche ja ohnehin eine ist, die ihre Großartigkeit zu großen Teilen aus dem schöpfen konnte, was von außen hereingekommen ist, ob das jetzt die Kärntner Nudeln sind oder die böhmischen Livanzen oder das Wiener Schnitzel, wo man sich auch nicht so sicher sein kann, wo es jetzt wirklich herkommt. Also und Slow Food ja auch eine Idee ist, die mit nationalen Grenzen nie viel anfangen konnte.
Ja, genauso wie Küche nichts in nationalen Grenzen mit nationalen Grenzen anfangen kann ja auch Slow Food nichts damit anfangen. Ich meine, ich weiß nicht, man wundert sich halt, ich wundere mich persönlich dann schon, wenn es in Tirol noch immer Lokale gibt, die kein Südtiroler Wein haben. Ne? Die haben dann einen Wein aus Wien und aus der Steiermark, aber kein Südtiroler Wein ist für mich unerklärlich, weil die Regionalität kann ja nicht auf irgendwie eine künstliche Nationalgrenze sich beschränken.
Die noch dazu von den Tirolern immer bekämpft wurde.
Die noch dazu, ja. Ja, Wiener Wein und kein Südtiroler ist absurd.
Ist angedacht, es weiterzuführen, den Gastgeberführer jetzt mit Tschechien oder böhmische Küche reinzubringen?
Ja, ist absolut angedacht.
Natürlich. Bayern. Ist natürlich das Problem ist, also es ist kein Zufall, dass Südtirol und Slowenien die ersten Kandidaten waren, die jetzt da dazugekommen sind, weil das natürlich auch die Regionen sind in jenseits der Grenzen, wo die kulinarische Kultur besonders stark ausgeprägt ist, die sich besonders auf ihre regionalen, die das schon entwickelt haben, ihre eigenen regionalen Küchen sind nie verloren gegangen, werden dort gepflegt, da kann man ohne große Schwierigkeit wirklich gut essen. Und es gibt Slow Food Organisationen, mit denen wir da zusammenarbeiten können. In Tschechien, in der Slowakei ist es nach wie vor, auch in Ungarn, ist es nach wie vor nicht ganz leicht, weil viele Restaurants noch der Idee nachhängen, dass man eben essen geht, um was anderes zu essen, als die Region hergibt. Und dadurch gibt es einfach sehr wenige Restaurants und es gibt auch noch nicht diese Form der Grassroots-Organisation von Slow Food, die mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Aber wir sind dran, es tut sich auch dort was und es wird passieren.
Generell eine Frage zum Testen habe. Du bist ja hauptberuflich Tester, fast mehr oder weniger ein Journalist. Wie läuft so ein Test ab? Vielleicht interessiert es die Leute, wenn du in ein Restaurant reingehst, wie kann man sich das vorstellen?
Ich gehe hin, setze mich
hin und schaue mir die
Speisekarten an.
Ein anstrengender Job, oder?
Vorzugst aber noch einen Stift.
Na, vorher lasse ich die Sekretärin anrufen, oder? Nein. Nein, ich reserviere einen Tisch, wenn ich den Eindruck habe, dass das notwendig ist und versuche meinen Namen möglichst so zu nuscheln, dass was anderes rauskommt. Also ich bin, es ist jetzt ich kann nicht garantieren, dass ich dort nicht erkannt werde, aber ich bin der Einzige unter den, oder der, einer von wenigen, sage ich mal, die ohne ihr Konterfei bei der Restaurantkolumne publizieren, und es liegt mir schon viel daran, einen Eindruck zu bekommen, der dem entspricht, was auch der normale Gast bekommt, weil das ja auch eine Verantwortung dem Leser gegenüber ist. Ich kann nicht jedes Mal das Blaue vom Himmel erzählen, wie toll es dort ist, und ich meine, da hat man sein Renommee schnell eingebüßt, wenn es immer ganz anders ist, was man schreibt. Aber worum geht's? Ich meine, man schaut sich die Speisekarten mal an. Das ist der Kommunikationsknoten, wo man mal ein Bild des Wirtshauses bekommt und der Art der Küche. Und dann sieht man ja eh schon, in welche Richtung es geht. Und dann freut man sich, wenn es Sachen gibt, die man vielleicht noch nicht kennt. Und die werden einmal auf jeden Fall bestellt. Und ich schaue immer auch, was es an fleischlosen Angeboten gibt, weil das etwas ist, was in unserer Küche an und für sich eine riesige Tradition hat und sich in der Nachkriegszeit und im Wirtschaftswunder halt reduziert hat auf ein paar trostlose gebackene Champignons und Eiernockerln und wir wissen alle, und Gemüseplatten. Und die ganzen großartigen Gerichte aus der Bauernküche, die zwar vielleicht sicher ein bisschen Schmalz und sowas verwenden, aber im Wesentlichen eine arme Leuteküche, die mit Getreide, mit Milchprodukten, mit Brot fantastische Sachen anzufangen weiß, und mit Gemüse. Und da, also wenn's, da schaue ich sehr drauf, das wird auch immer beschrieben, wenn es das gibt, weil ich das versuche zu unterstützen. Ja, es geht darum, dass, ich meine, worum geht's? Ich esse dort, dann danach rede ich mit dem Wirt ein bisschen und dann versucht man ein Bild zu zeichnen, wo sich der Leser möglichst ein gutes, prägnantes Bild dessen machen kann, was ihn da erwartet. Ja, und langweilig soll es auch nicht sein, aber.
Also ihr macht den Job gern. Oder wieso macht ihr überhaupt den Job? Bitte, wieso macht ihr den Job überhaupt?
Ich bin kein Lokalkritiker.
Ja, aber generell als Journalist, als Essensjournalist.
Naja, ich glaube, es ist ein großer Segen, wenn man Qualität vermitteln darf. Das ist eigentlich, was mich motiviert und antreibt. Ist.
Für mich ist das ein ganz zentrales Thema, das mit dem, ich meine, nichts lassen wir so nah an uns heran wie das, was wir essen. Und gleichzeitig gibt es wenig, woran wir weniger Gedanken verschwenden. Wenn man sich überlegt, wie viel Mist man sich jeden Tag in sich hineinschiebt. Und gleichzeitig ist es ja das, womit man am intimsten wird. Und eigentlich sind wir alle irrsinnig heikel und wahnsinnig hoch entwickelt und Mitglieder einer verständigen Konsumgesellschaft, und dann geht man in den Supermarkt und denkt sich, Wahnsinn, was essen die Leute? Wie kann sich das ausgehen? Und ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es wert ist, sich mit diesen Elementen, die wir zu einem Teil unserer selbst machen, das macht mir, also das ist mir ein Bedürfnis und das macht mir natürlich auch Spaß und ist mir ein Anliegen.
Wobei wir wieder am Anfang wären, wir entscheiden halt mit jedem Bissen, wie sie etwas entwickelt, wie sie ihre Kulturlandschaft entwickelt.
Ganz
wenn
genau.
Wenn jetzt Äpfel aus von Streuobstwiesen oder Saft nehmen, dann werden die Bauern weiterhin das pflegen. Wenn ihr das Netz nachfragt, dann wird es wahrscheinlich...
Genau. Und wenn ich mich aufrege, dass die Landschaft nichts mehr gleich schaut und dass man keine Kühe mehr auf den Weiden sieht und dass die landwirtschaftlichen Arbeiter in Südspanien wie Sklaven gehalten werden, ja, dann sind wir dafür verantwortlich. Dann muss man sich selber an der Nase nehmen und mit seiner Kaufentscheidung dafür sorgen, dass man zumindest das Möglichste tut, damit sich das ändert.
So ist es. Also mit jeder Tomate, Paradeis, also im Winter, die man kauft, entscheidet man sich halt für das System in Almeria zum Beispiel, dass halt dort Leute ausgebeutet werden. Einige werden sich sicher wundern, wieso da jetzt lauter Männer vom Podium sitzen. Es gibt auch hervorragende Frauen, die in diesem Bereich tätig sind. Ich freue mich, dass die Angelika Deutsch da ist, jetzt von Slow Food Tirol. Langjährige Gastrojournalistin, Gastrokritikerin. Haben wir ein Mikrofon? Angelika.
Ja, schaut da hin sein, dann können wir es nämlich weitergeben auch.
Ich glaube, ihr redet laut genug,
dass alle hören, denke ich mir. Erzähl uns ein bisschen was von
deinem Sicht. Okay, ich lebe in Tirol, bin aber Wienerin, aber seit 21, 22 Jahren schon in Tirol. Vielleicht, ich habe mir jetzt ein paar Stichworte aufgeschrieben, weil es ist ein sehr komplexes Thema, wie wir schon gesehen haben. Rückblickend, ich war Anfang der 80er sehr viel in Italien als Studentin, dadurch meine Semester ordentlich vertrödelt, aber sehr, sehr viel dort gelernt. Da war Italien noch ein anderes, als es jetzt ist. Es gab Slow Food noch nicht. Mir ist aber untergekommen ein Magazin, das war so groß in etwa und dann so zusammengefaltet, so wie der Falter früher, einfach in der Mitte gefaltet. Das nannte sich Arcigola. Das muss aber noch vor 86 gewesen sein, weil ich habe nachgelesen, Arcigola wurde 86 von Carlo Pizzini gegründet als Verein. Das war der Vorläufer von Slow Food. Dieses Magazin gab es aber schon vorher, weil 86 habe ich mein erstes Kind bekommen und da war ich dann nicht mehr so viel in Italien. Und das war ein eigentlich sehr politisches Magazin, wo es um Esskultur ging. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, was wir hier machen, wir, die wir uns auseinandersetzen mit, wo kommen die Lebensmittel her, unter welchen Bedingungen werden sie erzeugt, schmecken die Dinge so, wie sie schmecken sollen, dann hat das eine enorme politische Dimension. Allerdings keine parteipolitische. Ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die versuchen, alles, was so mit regional, mit handwerklich, Landwirtschaft, Bauern so ins rechte Eck zu drängen, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um diesen Widerstand gegen eine globale Lebensmittelindustrie, die uns unseren Geschmack weggenommen hat. Hat sie natürlich nur tun können, weil wir es zugelassen haben. Ganz klar. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau da wieder ansetzen, was können wir tun. Und da ist also Slow Food ein Teil davon. Nur ist es nicht ganz so einfach, was ich also bei meiner Arbeit, sowohl als Restaurantkritikerin, die ich auch bin, als auch als Journalistin, die sich mit Essen, Trinken beschäftigt, aufgefallen ist, sind einfach ganz starke regionale Unterschiede. Ich lebe in Tirol und ich habe einfach gesehen, Tirol hat sich mit dem Tourismus schon vor 100 Jahren begonnen zu verkaufen. Die eigene Identität zu verkaufen, das sieht man in der Architektur, man braucht nur mal ins Zillertal fahren, und auf den Speisekarten. Und es ist ganz schwierig, diesen Weg, diesen Schritt zurück wieder zu gehen und alte, verschüttete Dinge wieder hervorzuholen, was natürlich jetzt ein ganz starker Trend ist und jeder Gastronom, der auch ein bisschen rechnen kann, wäre dumm, das nicht zu tun, weil es nachgefragt wird. Nur, es sind auch die Produzenten abhanden kommen. Das heißt, es greift immer eines ins andere. Ich will jetzt da keinen langen Vortrag halten. Was wichtig ist und wo jeder einzelne von uns angesprochen ist, ist Beispielwirkung und Nachfragen. Die Dinge, wenn man ins Dorf geht, warum habt ihr nicht das, das habt ihr doch früher gehabt oder habt ihr nicht einen Bauern. Einfach die Dinge verlangen. Und je mehr verlangt wird, je mehr Nachfrage da ist, umso mehr Angebot wird auch da sein. Weil das eben immer so ineinander geht. Und dann war irgendeiner von euch hat das Wort Reichtum verwendet, du glaube ich, der Reichtum von diesen tollen Dingen, die da sind. In Wirklichkeit ist ja das ein unglaublicher Luxus. Der Herr Kracker hat das sehr schön da hinten auf seine Sacken drauf. Ne? Luxus ist, das ist, ich würde auch das Wort wirklich Luxus verwenden. Wir müssen uns diesen Luxus gönnen und verlangen, wieder diese ehrlichen, sauberen und damit auch wohlschmeckenden Dinge zu haben. Und die müssen wir einfach einfordern. Und da ist also ganz viel, fast so eine, ich würde sagen, so eine subversive Kraft drinnen. Das freut mir auch ziemlich gut. Das führt mich wieder zurück in meine Studentenzeit, wo ich also in dem Bereich ein bisschen tätig war.
Ja, danke.
Okay.
seien Sie aktiv, fragen Sie nach, fragen Sie die Bauern, fragen Sie die Handwerker, wo das herkommt, wie das hergestellt wird, wieso er das so macht, wieso er es nicht anders macht, wieso sie für Handwerk entschieden hat, nicht für industrielle Produktion. Fragen Sie die Herausgeber, was sie wollen. Bitte, Sie sind dran, wenn irgendwer Wortmeldung hat. Christina?
Ich möchte eine Frage richten an die Journalisten. Sie sind viel herumgekommen, Sie kennen sehr viel. Wie würden Sie die oberösterreichische Küche sozusagen in der jetzigen Situation, die oberösterreichische Gastronomie beschreiben?
Die österreichische oder die oberösterreichische?
Die oberösterreichische. Wir befinden uns in Oberösterreich und gibt es eine
habe ich, glaube ich, mitgekriegt.
Gibt es ein Spezifikum, das Sie Oberösterreich zuordnen würden? Gibt es eine Botschaft, die Sie für Oberösterreich austragen können?
Also, ich komme leider nicht so viel nach Oberösterreich, wie ich gern würde. Und das Prinzip ist ja, des Führers ist so, dass die lokalen Konvivien die Wirtshäuser namhaft machen und auch beschreiben, rezensieren. Ich komme ein bisschen nach Oberösterreich und ich finde, es ist eigentlich sehr ermutigend, was es hier einerseits noch gibt und was andererseits auch wieder aktiviert wird. Ich finde, es gibt eine beeindruckende Vielfalt, die natürlich die Landschaft bedingt zwischen Salzkammergut und Mühlviertel und Innviertel. Ich finde, es gibt eine Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Küche. Ich sehe das jetzt dann mehr als Reisender. Also ich fühle mich in Oberösterreich weit besser bewirtet als in Niederösterreich zum Beispiel. Weil ich finde, dass regionale Unterschiede deutlicher auf den Speisekarten offenbar werden. Weil es gewisse Dinge gibt, die ihr euch einfach nicht nehmen lasst. Wenn ich jetzt an den Leberkäse denke, wenn ich an die Innviertler Knödel denke, ihr lacht drüber oder ihr findet, und wir wissen alle, dass viele Menschen viel zu viel Leberkäse und verwandte Produkte essen und auch dementsprechend aussehen. Trotzdem ist es in Wien ein Ding der Unmöglichkeit, spätabends eine Leberkässemmel zu essen, wenn man ein Mindestmaß an Selbstachtung noch hat. bei euch geht es, glaube ich, sehr gut noch. Also ich werde dann nicht am Leberkässeppi vorbeigehen, wenn ich schon mal da bin. Und es gibt aber auch Wirten, die sich der Tradition auf eine innovative Art und Weise nähern. Also ich denke jetzt an das hier ganz nahegelegene Salzamt von Georg Friedl, der wirklich auf eine Art und Weise mit Mühlviertler Tradition umgeht, die absolut beispielhaft ist und die ich sonst in Österreich kaum wo finde. Dasselbe gilt wahrscheinlich für den Helmut Rachinger im Mühltalhof, die Familie hat dort wirklich einen ganz bezaubernden Ort geschaffen, wo das atmet auf eine weltläufige Art Heimat, die wirklich außergewöhnlich ist. Dann den Köglerhof, wo ich leider noch nicht war, aber seitdem ich die Rezensionen vom Philipp gelesen habe, weiß ich, dass dort auf eine Art mit Lebensmitteln umgegangen wird, die mir sicher viel Freude macht und die, ja. Was fällt mir noch ein? Wir waren im Sommer auf einer Reise mit deutschen Journalisten auf den Spuren des Slowfood-Führers beim letzten Donaufischer in Linz. Eine Tasche, wie eine Zeittasche aus der Vergangenheit, die da noch existiert, mitten im Industrieviertel. Auf eine urtümliche Art und Weise wird da noch mit dem Alltag an der Donau umgegangen, es wirkt fast museal und ist total lebendig gleichzeitig. Und das sind großartig. Ich meine, die haben ja viel vor, auch in ganz anderer Hinsicht mit dem Schwemmland. Also, ich glaube, es könnte schlechter ausschauen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch viele böse Sachen sagen, aber.
es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche?
Ich will wer Mitglied sein? Ich habe ein Beispiel gehört für ein ausgestorbenes Gericht, das vorher gesagt hat, dass es Dinge gibt, wirklich nicht mehr.
Naja, also ich habe, wenn ich jetzt ans Burgenland denke, wie lange wir gesucht haben, bis wir Wirtshäuser aufgetan haben, wo noch ein Bohnenstrudel gekocht wird oder Heidensterz mit Knoblauchsuppen, Dinge, für die man nicht ins Wirtshaus geht als Burgenländer, weil sozusagen die Mama macht, nur die Mamas werden weniger in dieser Hinsicht und plötzlich wird das, was man eigentlich als die längste Zeit als komplett alltäglich empfunden hat, zu etwas, was es nicht mehr gibt. Und das gilt es zu verhindern. Was fallen mir noch für Sachen ein? Die Pinzglaugauer Bladeln, ich meine eine Abart, ich nenne es eine alpine Form des indischen Samosas. Das ist Roggenteig aus Roggenmehl, dünn ausgewalzt, wird gefüllt wie ein großer Raviolo mehr oder weniger mit Erdäpfelgröstl und dann im Schweineschmalz frittiert.
Das Stockfischgröstl ist auch.
Das Stockfischgröstl in Tirol, ein Klassiker der Fastenküche.
Was ein typisches Beispiel ist, auch von etwas, was eigentlich nicht vom Ort kommt. Nicht? Stockfisch ist ja jetzt kein.
Eine Meeresfisch, den es in den alten Tälern geben hat können,
weil er natürlich reicht. Wurde und schon seit Jahrhunderten gehandelt wird. Nicht? Also der gehört zur.
Und ich kenne viele Tiroler, die das noch mit Grauen erinnern, dass das am Freitag am Speiseplan stand, weil natürlich muss man damit umgehen können, aber ich mein, wir haben ein paar Wirtshäuser, nicht zuletzt vor allem in Südtirol, weil dort werden so Traditionen noch viel eher hochgehalten, wo das auf eine ganz wunderbare Art präsentiert wird. Ja, was fällt uns noch ein?
Ja. Nee? Die Tiroler Gasthäuser bzw. Weins verteidigen. Tiroler Wein. Das liegt nicht, also ganz abgesehen davon, dass die Tiroler einfach unfähig sind, regional zu denken, und zwar schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Da gibt es keinen Schweinsbraten, keinen Gänsebraten, sondern Schweinebraten, Rinderbraten. Es gibt Sahne, es gibt Quarktaschen und also die Eindeutschung war, sagen wir noch, ja, vor 20 Jahren noch extremer, als sie jetzt wieder ist. Aber ich glaube, das ist die gute Arbeit der Österreich Weinmarketing, die einfach die Grenzen Österreichs so dicht hält, dass Südtiroler Wein keine Chance hatte. Der ist verschwunden. Früher haben die Tiroler, und mein Opa ist im Bozen groß geworden, der ist als junger Kaiserjäger nach Südtirol gekommen und hat dort eine schöne Frau vom Rissen herunter geheiratet. Der hat bis zu seinem Tod, mit 99 Jahren, jeden Tag mittags und abends ein Glas Vernatsch getrunken oder sowas. Es lag, glaube ich, ganz stark am Qualitätsverfall der Südtiroler Weine irgendwann. Und die letzte Entwicklung.
Der ja bei den Österreichern nie stattgefunden hat.
Naja, aber es gibt schon Gasthäuser, die haben. Ja. Also gerade das macht es erstaunlich, dass es viele gibt, die nicht haben.
Ja, eigentlich. Also man kann ihn nicht verkaufen. Das Problem ist, man kann ihn nicht verkaufen.
Naja.
Nein, war wirklich schwierig.
Also ich trinke in Tirol nur Südtiroler Wein.
Ja, aber unsere Aufgabe ist es, wieder eine Schneise zu schlagen.
Aber
Nein. Noch ist Tirol nicht verloren.
Das bringt uns wieder zu dieser Grenzgeschichte. Also das haben wir überall jetzt an der Südseite, in Slowenien, Südtirol so, oder die Pinzgauer Platten, die haben wir ja in Tirol auch. Ne? Das sind
die
Dinge, die Platten mit Kraut Und beziehungsweise am Nordrand bei Tirol jetzt, da gehen wir über in den Allgäu, ne? Und da gibt es auch oder da hier in Kufstein, das ist halb bayerisch, ne? Also da gab es immer die Wechselwirkung und deswegen sind irgendwelche Eingrenzungen und Einschränkungen
nicht absurd. Ja, ja.
Gibt es sonst Fragen?
Das geht schon irgendwie darum. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. Ich finde den Einwand sehr gut, oder den Hinweis, dass wir Konsumenten nicht zeichnen sind für die Konsumenten, einfach nachfragen sollen, woher kommt es oder woher ist es. Aber eigentlich muss auch klar sein, dass wir dann auch damit konfrontiert werden, und das ist gut so, dass das, was wir essen, was regional und was saisonal ist und was der Koch gemacht hat, auch nicht bevor. Und ich sage nur, es ist immer diese Diskrepanz da auf deiner Seite, sollen wir mehr Verantwortung übernehmen, weil wir bestimmen, wie wir das essen und was essen wir, das sind wir, aber es ist der schöne Koch, der jetzt da gar nichts Regionales machen will, sondern wir gehen dann hin, ja, und essen das, was das so da ist. Also. Und auf der einen Seite wollen wir halt regional und saisonal essen, aber wenn es dann auch darum geht, dass es vielleicht ein bisschen kostet, weil wir einfach mal schauen muss, wo er es herkriegt und dann für uns.
Ja, und uns bewusst sein müssen, dass wir ja im Vergleich zu anderen Ländern, in denen Essen eine große Rolle spielt und Genuss wichtig ist, und so sehen wir uns ja wohl, im Vergleich dazu, also zu Frankreich oder zu Italien oder auch zu Spanien, denen es jetzt natürlich gerade besonders dreckig geht, verwenden wir einen wesentlich geringeren Teil unseres Einkommens für Essen. Also da ist noch viel Spielraum, um in Qualität zu investieren und sich was Gutes zu tun. Absolut.
Klaus, aber das ist der Klaus jetzt. Klaus und Helmut dann.
Ja. Okay, ich ganz verstehe lassen, weil wir zum Beispiel, wir kaufen rein biologische Gemüse von einem anderen Produzenten ein, also zwingen uns das als Saisonalität, kaufen dann das billige eines von den Großhandel konventionell kaufen. Das wäre unser breit Leistungsverhältnis, das kennt auf der Karte, also regional einzukaufen, biologisch einzukaufen, halt nicht um jeden Preis teurer einzukaufen, biologischen Großhandel einzukaufen, mit zwei Häuser im Großhandel konventionell einzukaufen, das sicherlich, aber da kann man ja Zwischenschritte abkürzen. Und ich will nur sagen, wir haben zwar ganze Zeit, da haben wir nur 1000 Portionen, 1200 Portionen umgesetzt, ganz kurz gekocht von den eigenen Wiesen, und wir sind bei weitem billiger mit unserem biologischen Gang als wenn ich in ein anderes Lokal schaue, wo es nur die Keulen gibt, wo ich vielleicht auch noch einmal erbrust, weil so sind die Kisten da kommen, da irgendwo, wo wir nicht am Forstbewusst sind, da sind wir bei weitem billiger. Also wir können dadurch, dass wir Wege abkürzen zwischen Produzenten und Konsumenten, billiger sein. Also das ist leider zum Beispiel nicht automatisch. Aber durchaus möglich.
Der Helmut wollte noch was sagen und dann die Margit.
Ja, ich habe mir schon weggenommen, weil ich kann nur von der Bäckerei sagen, wenn die Leute wieder mehr zum Bäcker kriegen, ist es überhaupt kein Problem, dass man als Wettbewerb von Sven Philipp ist, was es geht, muss. Und die Leute Mensch geht, kann man dann als regionaler oder wenn man ein bisschen anders arbeitet, kann man einfach um ein Drittel weniger Kundenfrequenz als wie ein normaler Bäcker. Also der Spar oder so, die haben eine Kundenfrequenz vor allem von 400 Kunden. Und als Bio- oder regionaler Bäcker uns da jetzt 150 Kunden. Aber die ganzen Personalkosten muss man trotzdem zahlen. Okay, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ja. Und das kann man relativ, könnte man durch regionales Einkaufen relativ gut machen.
Margit? Margit, was sagst du?
Ich habe eine Frage. Habe ich den Eindruck, dass heute das Biologische ein bisschen zu kurz gekommen ist? Wir fahren sehr viel um Italien und der Osteria-Führer ist unsere Bibel. Ja. Aber wie weit ist der biologisch, wie weit ist der regional, wie weit schaut sie die Osteria vierte auf Qualität in der Aufzucht der Tiere und im Anbau der Gemüse? Da bin ich mir nicht so sicher, da denke ich mir, der Flugführer Österreich ist von der Kompetition schon viel weiter.
Also zum Ersten, zum Biologischen, wir sind natürlich, ich glaube, ich spreche da eigentlich, sollte Philipp das beantworten, eher, also Slow Food an sich und biologisch ist. Wir von Slow Food, wenn ich mal so sagen darf, gehen davon aus, dass biologisch gearbeitet wird. Jetzt ist das Problem im Biologischen, ist, dass das zu einer Marke geworden ist, die von der Lebensmittelindustrie ausgenutzt wird. Das heißt, Produkte werden teurer verkauft mit der Marke biologisch. Die sind zum Teil industriell hergestellt, auch wenn sie biologisch sind. Ich meine, was ist ein Bio-Handle? Ist halt ein Handle, das kann, muss gewissen Vorschriften entsprechen, kriegt ein gewisses Futter. Es gibt Leute, es gibt Bauern, die haben Händeln und machen Eier, die haben kein Bio-Label und machen viel bessere Eier als das, was man im Supermarkt und ja natürlich oder wie auch immer das heißt, verkauft wird. Also das ist ein bisschen das Problem, was es mit biologisch und unseren Anliegen gibt. Warte mal, habe ich das richtig? Würdest du das unterschreiben oder sag du was zum biologischen?
Also grundsätzlich die Idee des biologischen Landbaus unterstützt man voll und ganz. Wenn sie sich in den gewissen Bahnen aufhält von einer kleinstrukturierten, ökologischen, nachhaltigen, systemischen Landwirtschaft, dann auf jeden Fall. Wenn biologisch zu industriell gemacht wird, muss man widerspricht, Slow Food widerspricht ja. Dem Handwerk. Das hat aber die industrielle Lebensmittelproduktion an sich. Wie gesagt, aber jetzt Regionalität allein, Regionalität, habe ich gesagt, ist auch kein Qualitätskriterium. Wenn Regionalität verbunden wird mit einem Handwerk, mit auch wieder mit diesen systemischen Ansätzen, passt das durchaus. Es steht nicht die Zertifizierung im Vordergrund, nicht das Bio-Label, sondern das Gedankengut, die Idee von den Bauern. Man muss natürlich, man braucht halt eine gewisse Identifikation mehr oder weniger. Und ja. Es gibt halt ein Bio-Siegel leicht. Und in Österreich haben wir halt annähernd 20% Anteil, in Italien sind es 3%, glaube ich, an Biobauern.
Und darauf möchte ich hinaus, weil wir, die werden in Italien unterwegs ist, wenn Italien die Chance hat, auf einen Markt zu gehen, dem gehen die Augen über, der denkt sich, um Gottes Willen, was machen wir falsch, warum sind wir so weit entfernt von dieser Vielfalt und dieser Hingabe zu verschiedenen Arten von Gemüse und Lebensmitteln im Allgemeinen. Gleichzeitig spielt aber in Italien Bio so gut wie keine Rolle, aber was sehr wohl eine Rolle spielt, sind kleine Erzeuger. Leute, die auf ganz kleinen Feldern eine Vielfalt an Gemüse ziehen, auf das sie persönlich aufpassen. Und jetzt, mir persönlich ist das viel wichtiger, als dass da ein Label, wo Bio draufsteht, drin ist. Ich glaube, wir haben da in Österreich, dadurch, dass uns eine Tradition des handwerklichen, der handwerklichen Produktion weitgehend verloren gegangen ist im Zuge des Wirtschaftswunders, haben wir sowas wie das Bio-Label gebraucht, um überhaupt wieder zu wissen, wo man sich halbwegs eine Qualität finden kann, irgendwas, wo wir uns festhalten können. Gleichzeitig aber war dieses Label oder ist dieses Label so erfolgreich, dass es sich bis zur Unkenntlichkeit verwaschen hat. Wenn jetzt jeder Supermarkt regalweise Bioprodukte verkauft, dann erklärt sich ja von selbst, wie relativ dieser Qualitätsanspruch ist. Und deswegen wollen wir unser Augenmerk doch auch auf etwas anderes legen, nämlich auf handwerkliche Produktion, auf Handwerker, die mit dem Produkt, das sie herstellen, mit dem Produkt, das sie zum Markt bringen, das sie an Wirten verkaufen, persönlich einstehen können. Und das ist etwas, was einem kein Label garantieren kann eigentlich. Und deswegen ist das, was der Philipp gesagt hat, so wichtig, dass man sich persönlich einbringt und keine Scheu hat, mit dem Wirten zu reden, mit dem Produzenten zu reden und selber als Konsument die Verantwortung zu übernehmen für das, was man kauft. Und auch zu sagen, hey, ich will aber das. Und wenn es genug Leute gibt, die das so verstehen, dann wird sich ziemlich schnell viel ändern, glaube ich.
Ich halte es sehr gefährlich, Bio gegen lokal und handwerklich auszuspielen. Das wird nie funktionieren. Das ist wahnsinnig gefährlich. Der Idealfall ist, kleine handwerkliche Produktion sind natürlich auf biologischen, am besten überhaupt biodynamischen Grundsätzen beruht. dieser Idealfall ist in den seltensten Fällen gegeben, beziehungsweise findet dennoch statt, aber nicht zertifiziert. Weil ein kleiner Betrieb, der sich biodynamisch zertifizieren will, das kostet unheimlich viel Geld, das können sich die wenigsten leisten. Und deswegen ist es eben wichtig, nachzufragen, die Händler des Vertrauens zu haben. Da war zuerst die Rede von Pricing. Das, was wir leisten können, wenn wir nicht bequem einkaufen wollen und dort mehr zahlen, das kostet uns aber genauso was, nämlich die Wege herauszufinden, wo kann ich was kaufen. Das kostet uns Zeit und alles. Das heißt, irgendwo zahlen wir es immer. Das muss jetzt nicht das, was ich dem Produzenten auf den Tisch legt, mehr sein als eben der konventionelle Ware. Aber ich habe vorher einen Aufwand. Also irgendwo bezahlt man das immer. Aber das ist wichtig, weil damit zeigen wir auch, was ist uns das wert. Und ich gehe einfach, vor allem in Österreich, davon aus, aber selbst in Italien bei Kleinproduzenten, die hauen keinen Mist, also Mist schon, auf ihre wunderbaren alten Gemüsesorten oder sonst wie, weil sonst würden die gar nicht wachsen. Die vertragen das ja nicht, das schließt ja einander aus. Die kann jetzt irgendwelche Kunstdünger verwenden für uralte Kulturpflanzen. Die wachsen nicht, ja. die würden nicht existieren. Das alle schließt und deswegen ist das Vertrauen in kleine handwerkliche Produktionen schließt quasi den Tierbedarf mit ein. Aber ich hoffe, es gibt dann das ist alles. Und ja, genau.
Aber ich glaube, zuerst war noch der Herr im himbeerroten Pullover.
Ja, genau. Die Wortmeldung von dir stutzig gemacht und ich habe mich gefragt, wie weit es chancengefährdend ist, dass vielleicht das Label Regionalität uns Lotus manchmal dazu führt, dass sehr einfache Gemüse, sage ich einmal, im Preis auch steigen, haben Sie sowas beobachtet? Weil Sie auch dabei gesagt haben, dass die Spitzengastronomie auch ganz gern sozusagen aus marketingtechnischen Gründen auf diesen Zug ein bisschen aufspringen. Und dann kosten halt die, weiß ich nicht, das Bronzenkreuzl plötzlich, obwohl eigentlich unter einfachen Produkten besteht.
Ja, es fängt vor der Gastronomie schon an. Ne? Ich meine, man sieht ja in Wien, der größte Tomatenproduzent ist die LGV und die hat jetzt Wiener Tomaten schon im März. Ne? Also die machen Werbung mit der Wiener Tomate im März. Die ist jetzt natürlich regional, ne? So gesehen. Aber die kommt aus einem geheizten Glashaus und schmeckt nach genau nichts. Also es ist auch in dem Fall ist ein Labelproblem. Ne? Der Handel ist nicht, die sind sehr schnell. Wenn die sehen, dass es irgendwo einen Trend gibt, dann wird der ausgeschöpft. Und so wie beim Bio-Label gibt es auch dieses Regional-Label, das zwar jetzt noch nicht irgendwie als ein einziges vereinheitlichtes Label, aber es funktioniert, die Leute kaufen gern was aus der Gegend ist und das kann dann eben auch eine Tomate aus dem
Geheizten. Und ich glaube, da kann man auch dem Markt vertrauen, oder? Weil wenn's ein Blunzengröstl ums Eck beim Wirten um die Hälfte gibt, jeder ist frei, das Doppelte dafür zu bezahlen.
Zweite Frage hätte ich noch, und zwar das betrifft die Vollproduktion, weil ich glaube, da darf man nicht den Fehler machen, dass man Kleinheit unbedingt mit Qualität gleichsetzt, weil es natürlich für einen kleinen Bäcker auch der Kleinheit ist halt mit dem Anspruch konfrontiert, dass es eine gewisse Vielfalt im Sortiment geben muss. Und wenn man aber weiß, wie Brot handwerklich hergestellt wird, das heißt, die Produktion sehr aufwendig ist, da muss man einen Vorteil machen, dann ist es zum Beispiel so, dass große Produzenten sogar in der Produktion teilweise wieder zurückgehen auf handwerkliches Wissen, also die machen wieder einen Vorteil, weil sie sich das auch leisten können. So zahlt es aus. Gegen ein kleiner Bäcker ist oft gezwungen, damit er gewisse Vielfalt anbieten kann, dass er auf Backmischungen zurückgreift, die soll überreichen. Das führt dann dazu, dass die Preise trotzdem höher sind als im Supermarkt, die Qualität aber nicht besser, sondern unter Umständen sogar schlechter. Und das ist irgendwie, da hätte mich interessiert, Gibt es da irgendeine Chance, dass man aus dem Kreislauf wieder rauskommen? Das ist wirklich ein immenser Qualitätsverlust.
Ja, na, ich glaube, es gibt, ich meine, das hängt natürlich auch mit Marketing zusammen, aber es gibt in Wien ein Beispiel von einem Bäcker, der Josef Brot heißt es, der ein deutlich geringeres Angebot an Backwaren hat als jetzt der normale Ströck oder der Anker, der nach traditionellen Methoden arbeitet. Und bei dem die Leute bis um sechs anstehen, weil, obwohl die Sachen auch teurer sind, aber die schiere Qualität ist so himmelhoch, also so viel himmelhöher sozusagen, dass das einfach jeder versteht. Und wenn das Brot noch nach drei Tagen gut schmeckt, dann lohnt sich's auch anzustehen, plötzlich und daneben hat der Mann seine Riesenfiliale aufgebaut und er kann immer nur mit Stielaugen rüberschauen, was los ist.
Dann nicht fragen, was der Helmut.
Genau, also ich würde generell sagen, jetzt kriegen wir schon langsam einen Appetit. Wir haben vier Vorzeigebetriebe da,
genau,
die absolutes Handwerk verkörpern, bio sind und.
Aber der Robert wollte noch eine Sache jetzt. Ich Robert möchte schon den Robert Strasser noch kurz.
Okay, ja.
Als letzte Wortmeldung.
Als letzte Wortmeldung und dann nur mal als, okay, als Kinder.
Ganz kurz. Gastronomie haben uns jetzt eh schon Schulfuß, Gastrobetriebe, die Produkte uns zugeliefert bekommen. Und da sehen wir zum Beispiel einen sehr guten Gastronomen, muss man nicht sehen, wo er drin ist, aber wahrscheinlich wird er drin sein. Und da kommen halt die Offerinnen und sagen, wir sehen Überschussgemüse von ihrem Garten, das liefert uns dort hin. Und die einfach hoch ist und fordert ist. Das ist das, was man uns eigentlich vorstellt, diese Sache. Ne? Wäre aber der biozertifizierte Betrieb, oder würde er sich biozertifizieren lassen, dürfen Sie nicht immer den Frauen und Freundinnen dort, weil sie nicht zertifiziert sind und werden es nicht verarbeitet dort. So wie sich die Problematik, die da dahinter steht, so ist es kaum zu verstehen, wenn die ganze Zertifizierung bereit ist, so ist wie die landwirtschaftliche Zertifizierung. Die landwirtschaftliche Zertifizierung, ja, genau. Am Wunder, so wenig zertifizieren, aber unsere Gastronomie, ich habe jederzeit 5%, 10%, die hat nur Produkte, die nicht biologisch sind, habe ich als biologisch verkauft in der Gastrozertifizierung. Mhm. Also so ist es, wenn die Gastrozertifizierung biologisch nicht, wechseln mit der Biozertifizierung. Wir machen beide Prozesse, zahlt uns, sie sind nicht unendlich, sie sind leistbar, sie sind es uns wert.
Trotzdem würde ich generell, wenn wir schon mittendrin sind mit den Bauernverarbeitern, Helmut, die bitten, was zeichnet die aus, was zeichnet deine Bäckerei aus, was machst du anders als ein Industrie aller Weltsbäcker?
Nein, wo die komplette Konsequenz, also das ist immer teurer im Holzofen fliegt, was einfach sehr ungewöhnlich ist, weil der Holzofen ist mitentwickelt worden, wir sind immer schon ökologisch orientiert, sowieso aus Einstellungsgründen, die war vorher aber nicht, genau das Gegenteil sind. Wir engagieren uns sozial, wir haben ein Kooperationsprojekt mit Caritas, wir haben eine Lehrlingsausbildung, wo wir schwerste Jugendliche ausbilden zum Handwerk, zum Bäcker, weil und das Thema heute ist aber Fahrbetrieb, wir haben auch Gäste in Wien. Und Gräte kommt man nicht gern, wir haben jetzt seit 3 Jahren in Wien also eine Holzofenbäckerei, wo wir auch mit der so Philosophie arbeiten, dass auch gutes Handwerk in den Wochen vorher verkauft. Und wenn wir sehr ganz traditionell arbeiten.
Super.
Wir sind ein kaum Retter, nicht schon ein bisschen mit
Nase. Ich glaube, du hast einen Applaus für sowas.
Beim Helmut stehen Sie in Wien natürlich auch bis weit vor die Straße.
Ja, also ich weiß. Da hat ja gerade noch ein Geschäft aufgesperrt. Ja. Ne? Ja.
Hofstettener Brauerei gehört ins Mühlviertel wie nur Bier. Max, bist du jetzt Braumeister von der Hofstettener Brauerei? Sagst du ein bisschen was zur Brauerei und zum Bier von euch?
Wie gesagt, Brauerei Hofstetten, wir sind mit ungefähr 6000 Hektoliter Jahresproduktion ein absoluter Winzling im österreichischen Baumarkt. Wenn man so schaut, was die Großen bei uns wie der Stiegl oder Zito produzieren, die machen das, was wir im einen Jahr produzieren, am einen Tag. Man muss jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen. Österreicher haben bei mir derzeit ungefähr 16 Biersorten, weil um so kleine Betriebe zu überlegen, hat man sich einfach vor 10 Jahren auf die Fahne geschrieben, Produktvielfalt. Wir haben das miterlebt in den letzten Jahrzehnten, dass Bier wirklich ein Einheitsprodukt geworden ist. Es hat nur mehr noch helle, filtrierte Biere gegeben, die was eigentlich noch nicht mehr geschmeckt haben.
Ja.
Und es waren auch schon sehr viele Biersorten, auch regionale Biersorten von Aussterben bedroht und sind auch noch über vom Aussterben bedroht. Braucht man sich nur Wiener Lager oder Altbayerisch Dunkel anschaut, wo kriegt man diese noch vernünftig? Und auf internationalen Bierwettbewerben gewinnen meistens die Amerikaner bei diesen Biersorten, weil es sonst einfach nicht mehr gibt.
Ja. Und die machen es auch wirklich gut, muss man ja auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die nicht wissen, was sie tun, aber die kümmern sich um Sachen, die wir verloren haben. Ja.
Ganz genau, das ist jetzt total hin.
Und macht ihr solche Sachen, Wiener Lager?
Machen wir derzeit nicht. Aha. In den nächsten Jahren als Sonderedition sind solche Sachen hier geplant. Und was uns eben ganz wichtig ist, ist in dem Sinne auch die Regionalität, weil wir natürlich sagen, ja, Bio ist auch ist recht, aber wir wissen genau, beim Discount um die Ecke kann ich mir ein Bio-Solo kaufen um 19 Cent und der kommt aus China. Ja, super. Und unser neues Bier, was in zwei Wochen kommen wird, geht genau in diese Richtung. Das heißt, wir machen wieder ein Müllviertler Bier. Es hat früher schon ein Müllviertler Gold gegeben und jetzt wird es einfach das Müllviertler Bier. Und früher war die Brauerei eigentlich eine Landwirtschaft, wo nebenbei ein bisschen Bier gebraucht worden ist. Und das hat sich alles aufgehört, weil es einfach viel Arbeit war. Es war eigentlich eh egal, wo die Rohstoffe herkommen. Und jetzt haben wir die ganzen Felder rund um die Brauerei wieder aktiviert, mit den Landwirten aus der direkten Region Kooperationen geschlossen. Und wir haben vor zwei Jahren angefangen, wieder selbst uralte Getreidesorten anzubauen. Das heißt, eine alte Wintergerstensorte und auch Nackthafer und andere alternative Getreidesorten. Und mit diesem Getreide aus der Region wird dann dieses Müllviertelbier gebraut. Das heißt, wir haben 100% Müllviertler Rohstoffe. Der Hopfen ist sowieso vor der Haustür, das Wasser kommt aus dem hauseigenen Brunnen und wie gesagt, das Malz wird in Christkirchen, momentan noch in Christkirchen vermählt, das wird aber später auch mal bei uns in Hofstetten geschehen und wird wirklich rund um die Brauerei angebaut. Und das Bier ist selbstverständlich bio, wird aber eben, wie wir vorher gesprochen haben, wie das Biologen ausgerüstet wird, von uns sicher nicht stark beworben, ganz im Gegenteil, eher im Hintergrund. Wenn jemand nachfragt, ist es Bio, sagen wir ja, selbstverständlich ist es Bio, aber uns geht es einfach um die Regionalität, dass wir sagen, okay, das Zeug ist da. Und Bio ist schon allein aus dem Grund, weil wir natürlich blöd werden, wenn wir den Kunstring auf die Felder fahren, genauso auf die Felder zusammen laufen, steht es nicht zu kommen.
Ja, super, danke. Danke. Ja, ich kann vom Aussterben bedroht. Also es gibt ja von Slofat auch diese Stiftung für biologische Vielfalt, wo wir versuchen, alte Sorten, alte Rassen, die es nicht mehr gibt, die regional verwurzelt sind, vom Aussterben zu bewahren. Und da gibt es ja auch einen prominenten Vertreter aus Oberösterreich, den Strasser Robert, im Haushofviertler Graukäse. Hat das ein bisschen was zum Graukäse, beziehungsweise generell, du arbeitest ja nicht mit pasteurisierter Milch oder viel mit Rohmilch, sagen wir so.
Ja, das stimmt. Ja. Darum werden wir von den seitens von Gesetz als Hochrisiko. Und die Situation für uns, wir müssen nur die Aufgaben erfüllen und Dokumentation
Das heißt, eigentlich bist du schuld an den Listerien-Skandal in der Steiermark, weil die sind alle mit dir beschäftigt und die können dort machen, was sie wollen.
Und ich denke natürlich drüber nach, ist das berechtigt oder ist das nicht berechtigt, also diese Angst, die uns da entgegengebracht wird, weil, ja, man sagt sich auch, aber man muss natürlich auch diese Pflicht erfüllen, weil sonst ganz über die drüber, das ist auch klar. Und das denken wir darüber nach und dann denken wir, okay, Hochrisiko, ja, in einer gewissen Weise schon, weil wir ja für das System nicht zu bebringen, nicht zu viel einbringen, weil wir sind gesund und dann denken wir wieder, okay, wir
müssen, also die Gesetze müssen ja überall gleich, also Mikrobiologie zu den normalen. Und da denken wir, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Dorf oder eine Stadt oder eine gewachsene Struktur über die Hunde, in der Dortmund, das funktioniert, dann soll irgendwann einmal quer schiert. Da können wir uns darum das haben wir im Griff sozusagen. Wenn ich aber jetzt alles mit weg, tue jetzt ohne Leute weg, dann gibt es auch eine Leiche hin, kann funktionieren, aber die Gefahr ist natürlich auch sehr groß, dass aus dem ein Chaos entsteht. Und ich denke mir genauso, dass der pasteurisiert oder sterilisiert, wenn ich alles weg, tue die ganze Mikroflora weg, das ist für sie, das funktioniert. Keine Frage, aber dass daraus ein Chaos entsteht, das ist natürlich meiner Meinung nach nur größer. Ne? Und weil so wie eine gewachsene Mikroflora, die kontrolliert mir dann Schadkeime oder Keime, die aber nicht erwünscht sind, die werden von der bestehenden Flora kontrolliert und somit glaube ich, dass das weniger Risiko bedeutet, wie wenn man alles hinmacht, dass vielleicht das nächste draufsteht. Und ich muss hier jeder selber.
Sie können das Risiko nachher eingehen und einen Käse kosten, oder Herr Butter?
Ja.
Sie bleiben wahrscheinlich dann hängen an dem Käse insgesamt und kaufen den immer wieder. Exzellent. So, als letzten Betrieb, Familie Bauernfeind. Vorzeigebetrieber, ihr habt Landwirtschaft und Gastronomie, sagt ein bisschen noch was zur
Arbeit. Kürgerhof ist eine Landwirtschaft in der Pogerau. Die Pogerau ist hinter dem Bösingberg zwischen Ottensheim, Buchenau, irgendwo im Niemandsland, aber recht schön Niemandsland. Wir sind ein landwirtschaftlichen Betrieb und nachdem wir quasi große landwirtschaftliche Betriebe sind und Überproduktion, also sollten wir das einfach die Rohprodukte verkaufen, das Leben haben können und beide arbeiten gegangen sind und der Wunsch da war, dass wir von der Landwirtschaft sehen können. Der ist dann entstanden, dass wir die Gastronomie höher wertschöpfen und es ist dabei ein Mutheilige entstanden, der es uns ermöglicht, dass wir unsere ganze Landwirtschaft vermarkten. Und unsere Landwirtschaft besteht aus momentan 35 Grünschaf, aus 12 Schweinern, aus 12 Rinder, aus meistens 160 Mastkinder auch, mehrere Partien über das Jahr, 270 Gänse, die mit uns kurz Martinsfest feiern.
Ich vergesse es nie.
Aber ich bin gerade bei meinem ganzen Wohnen war am Samstag und da habe ich die Dame gefragt, ob das ein Schlafbetrieb ist, ob es ist, aber ein Problem kann man halt die Tiere wachsen. Also erstens, und das fangen auch geht, wo man kann doch nicht mehr nicht nur vor jetzt hier. Angst haben muss man täglich die Manie führen. Dann geht es mal so gut und der Schlachtraum ist jetzt der Ort, wo aus Leben. Wir haben heuer gute 110 Tonnen Obst verdreht, aus lauter wieder lauter Streuobstkissen. Und wir uns ist der Lebensraum Streuobst recht wichtig, weil man den für sehr, sehr wirtschaftlich halten, weil in so viel Ebenen produziert wird, oben Obst, drunter Schwein und noch drunter produzieren wir Humus ja in der Erde und gleichzeitig das grüne Wasser, was wir direkt geschafft haben. Und ja, landschaftsgestalterisch sind total wichtig, die Streuobstwiesen, weil wie noch etwas Mühlfeld ohne Obstgärten, ja, und die Qualität, gerade, wenn ich nur kurz ausdrücke, dort Obst, also Moos ist momentan, geht ganz recht stark Richtung Ebenobstbereich, weil sehr fruchtige, mehr fruchtige Produkte gesucht werden, die in der Großbundesringe einfacher sind. Weil das wirklich eine sagt, war wunderschönes Obst drin war. Und wir merken bei diesen Produkten ganz schwer die Kombinierbarkeit mit der Kulinarik. Dort, wo ich intensive Aromen am Gaumen habe, wie so ich den Schinken, dann brauche ich ein Produkt, was die Länge, die Struktur und was da durchdringen kann, was ich mitbegleiten kann. Und muss der nicht vom Schokolade gut verlaufen, sondern muss schon intensivere Produkte auch mitbegleiten können. Und da sind die ganzen großen Vorteile zum Steuerabschluss. Andererseits probieren wir natürlich zu kommentieren, auch wenn die Nutzung der Mäden ist, primär russische Einwohner.
Ja. So. So, ja. Diese ganzen Vorarbeiter können Sie natürlich auch nachlesen im Buch, in der neuen Ausgabe 2013, ist in der Buchhandlung Alex käuflich zu erwerben, die heute vom Hauptplatz daher transferiert worden ist. Regional, also Umkreis von 200 Meter oder ein bisschen mehr. Ja, schauen, werfen Sie einen Blick rein, kaufen Sie das Buch, werden Slowfood-Mitglied, unterstützen Sie die Philosophie und genießen Sie die herrlichen Lebensmittelvielfalt. Ich freue mich, Sie irgendwo anders mal wieder zu sehen, kennenzulernen. Bis bald, Wiederschauen und danke.
Danke. Ja.